Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Als 80-Jährige hat die Schriftstellerin Helga Schubert den Ingeborg-Bachmann-Preis vor fast 3 Jahren gewonnen. Dabei hat sie schon ihr ganzes Leben lang geschrieben. An ihrer Seite war immer ihr Mann, den sie inzwischen seit 15 Jahren pflegt. Davon und von dieser großen Liebe erzählt Helga Schubert in ihrem neuen Buch, über das wir gleich miteinander sprechen werden. Für Musiker hatte die Pandemie mit ihren Lockdowns ja besonders schlimme Auswirkungen, keine Auftritte, dafür viele Zweifel und Ängste. Tokotronic-Sänger Dirk von Lozzo hat das in einem Tagebuchroman festgehalten. Ich tauche auf, heißt das Buch, und gerade ist er damit auf Tournee. Die Akustikgitarre ist natürlich auch mit dabei. Und wie das alles klingt, das hat sich Mechthild Lanfermann gestern in der Berliner Volksbühne angehört.
Hallo. Ich freue mich total, hier zu sein.
Fast schüchtern kommt Dirk von Lozzo auf die Bühne, trägt Jeans und Hemd im verwaschenen Schwarz, in den Händen Buch und Gitarre.
Hallo Volksbühne, hallo Berlin.
Ein warmer Applaus empfängt ihn im ausverkauften großen Saal der Volksbühne. Schlecht geschlafen habe er vor Aufregung, sagt er. Er beginnt mit dem Vertrauten, einem Song.
Sehnsucht nach unten. Ich hab meinen Platz gefunden.
Dann setzt er sich an den kleinen Vorlesetisch, nimmt einen Schluck aus dem Wasserglas und beugt sich über die Seiten des Buches. Seine graue Haartolle schimmert vor dem nachtblauen Samtvorhang lila, wie die Haartönung manch älterer Damen.
Deutschland liegt im Koma.
Wir schreiben das Jahr 1 der Pandemie.
Die Tage sind ruhig und gedämpft. Und das Leben spielt sich unter einer Glocke ab.
Von Lozzo erzählt in seinem Corona-Tagebuch von häuslichen Arbeiten und kleinen Ausflügen, von verschlafenen Morgen- und nächtlichen Kometen. Die Tage dehnen sich, jede Aktion weist auf das hin, was gerade nicht möglich ist.
Mir fällt ein, dass ich jetzt schon seit einer Woche auf Tournee wäre. Was ein Tourtagebuch hätte sein können, ist notgedrungen die Vermessung meiner unmittelbaren Umgebung geworden. Eine Anatomie des Selbst als Spießbürger. Der Anti-Jack Kerouac bleibt zu Hause.
Was ihm bleibt, ist die Kultur. Die Bücher von Wittgenstein und Georges Perec werden aus dem Regal geholt. Eine Installation von Bojan Sacevic begutachtet. Von Lozzo fühlt sich unwohl mit der Maske.
Auf der Höhe des Krankenhauses Friedrichshain kommt mir ein junger Mann mit Kinderwagen in Begleitung einer älteren Frau entgegen und ruft mehrmals laut und eindringlich, Dirk, Dirk, Dirk.
Nicht mal zur Tarnung nützt sie ihm.
Offenbar hat er mich trotz Mütze und Halstuch erkannt. Er kommt auf mich zugestürmt und streckt mir seine Hand zum Gruß hin. Ich weiche instinktiv zurück. Die Frau schreit verzweifelt, nein, nicht die Hand geben.
Sein Rückenleiden scheint ihm mehr Probleme zu bereiten als die Pandemie. Von seniler Bettflucht bis zu Darmbeschwerden wird der körperliche Verfall zelebriert. Und seine Zuhörer, die meisten Middle-Ager wie der Autor und vermutlich seit Jahrzehnten Tokotronic-Fans, lachen wissend.
Mit der Sängerin Christiane Rösinger, die wie ich aus dem Badischen stammt, habe ich oft nächtelang getrunken, Kette geraucht und über die mandelentzündungsbegünstigenden Faktoren unserer beider Leben sinniert. In den letzten Jahren haben wir uns etwas aus den Augen verloren, aber vielleicht schreibe ich ihr heute eine Nachricht. Wie geht's dir, liebe Christiane? Hast du auch Halsweh?
Vor meinem Fenster stirbt die Nacht.
So geht der Abend weiter, heiter depressiv durchs Corona-Jahr, unterhaltsam und auch berührend.
Ich hab bei ihm ein Lied bestellt. Es heißt, ein Mann zerfällt.
Fast schleichend werden die Tage kälter, der Ton rauer. Ein neuer Krieg hat angefangen. Dirk von Lozzo entlässt uns an diesem Abend mit beklommenem Herzen.
Empathie ist ein scheinheiliger Begriff. Diese Gesellschaft ist genauso gnadenlos, ungerecht und kriegerisch, wenn nicht gnadenloser, ungerechter und kriegerischer wie alle anderen vor ihr. Trotz Virus macht, frei nach Rolf-Dieter Brinkmann, alles weiter. Der Krieg macht weiter, die Flucht macht weiter, die Hölle macht weiter, Europa macht weiter dicht. Wir ahnen, dass das Schlimmste noch vor uns liegt.
Ihr seht hier, wie ein Mann zerfällt.
Danke, ihr wart so toll. Danke.
Ihr seht hier, wie ein Mann zerfällt.
Dirk von Lozo hat sein neues Buch vorgestellt in der Berliner Volksbühne, den Tagebuchroman Ich tauche auf, erschienen beim Verlag Kiepenheuer und Witsch. Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe, heißt das neue Buch der Schriftstellerin und Psychologin Helga Schubert. Sie ist ja einem großen Publikum bekannt geworden, als sie vor 3 Jahren den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat mit einem Text aus ihrem Buch Vom Aufstehen, das dann auch direkt ein Bestseller geworden ist. In ihrem neuen Buch erzählt Helga Schubert vom Leben und im Alltag mit ihrem Mann, der letzten Freitag 96 Jahre alt geworden ist, und seit einem halben Jahrhundert teilen die beiden ihr Leben und seit 15 Jahren pflegt Helga Schubert ihn. Guten Morgen, Frau Schubert, herzlich willkommen.
Guten Morgen, ich freue mich, dass Sie mich anrufen. Und die Musik war eben genau mein Fall.
Na schön, da haben wir Sie ja gut eingestimmt. Frau Schubert, Sie leben ja auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern. Davon erzählen Sie auch in diesem Buch, von dem Garten, dem Draußen und Drinnen in dem Haus. Was sehen Sie denn, während wir miteinander sprechen?
Sonne. Hier ist totale Sonne und bis zum Horizont kein Mensch. Ich sitze im Wintergarten und es ist hier völlig einsam.
Und sieht Ihr Mann das auch? Hat er daran Freude, in den Garten zu gucken?
Ja, sehr große. Bis zum Moment schläft er. Das Frühstück hat ihn schon sehr angestrengt. Er schläft jetzt. Sonst sitzt er sich genau in die Ecke des Wintergartens. Da kann er das Vogelhäuschen sehen und die über uns sind Wildgänse, Schwärme. Es bauen alle möglichen Vögel hier ihre Nester. Also das ist hier ein Vogelparadies. Und er freut sich darüber.
Das klingt toll. Schade, dass ich Sie nicht besuchen konnte. Sie beginnen ja Ihr Buch auch mit dem Tagesanfang, wie Sie zu Ihrem Mann gehen und ihm den Zahnputzbecher bringen, wie es dann Frühstück gibt. Das hat gleich so einen Eindruck von Ritual oder Verlässlichkeit. Wie ist das denn, wenn so ein neues Buch von Ihnen herauskommt? Bringt das dann alles durcheinander bei Ihnen beiden?
Nein, ich habe ihm jetzt in letzter Zeit auch daraus vorgelesen und es bringt nichts durcheinander, weil ich einen tollen Verlag habe und einen tollen Pressechef, den DTV-Pressechef, die alles erst nach 10 legen, so wie Sie jetzt auch mit mir sprechen, da ist der Pflegedienst weg und dann sind wir wieder allein und es bringt nichts durcheinander, weil einfach keiner eher zu uns kommt.
Das ist ja ein Text, der rückt einem quasi von dem ersten Moment an sehr nah. Das sind ganz konkrete Bilder, oft die Sie erzählen, der flauschige Bademantel Ihres Mannes oder die Hände, die sich halten. Das sind oft auch ganz private Details, die Sie da preisgeben. Wie haben Sie das für sich entschieden, uns da so nah mit reinzuholen in Ihre Lebenssituation?
Ich habe mich entschieden, dass ich Literatur machen will. Und da habe ich gedacht, da muss ich das gesamte Material, was mir zur Verfügung steht, nehmen. Und das ist das nächste Material, was ich habe. Also Tschechow hat gesagt, man muss ganz kalt sein beim Schreiben. Und da habe ich alle Bedenken über Bord geworfen, die zum Beispiel mich selbst fragen würden, lieferst du ihn aus oder verrätst du ihn? Das ist alles nicht der Fall.
Nee, das machen Sie gar nicht. Sie haben ihm ja auch einen Fantasienamen gegeben, Derden. Ja. Warum war Ihnen das wichtig, dass er einen anderen Namen hat?
Den Namen gibt's ja nicht. Ich habe extra mal vorher gegoogelt. Das heißt, der, den ich liebe. Das ist diese Abkürzung dafür. Und das zeigt, dass ich von der Autobiografie ganz weg bin.
Ja, das ist klar. Sie haben ja auch ein Thema in dem Buch, ist ja auch die Würde derjenigen, die gepflegt werden. Haben Sie so eine ganz eindringliche Szene, die ist ganz kurz, wo Sie einen Mann treffen, der erzählt, dass er seine Frau mit einem nassen Waschlappen weckt und die steht auch noch daneben.
Wenn sie Albträume hat.
Ja, aber wie schafft man das denn, den anderen respektvoll zu behandeln?
Ja, erstmal muss man ihn lieben, aber ich glaube, man kann ihn auch respektvoll behandeln, wenn man ihn nicht liebt. Das sehe ich an unseren Pflegeschwestern und dem Pfleger, der hier kommt. Das ist eine Einstellung zu anderen Menschen. Es ist eine wohlwollende Einstellung und es ist eine auch christliche Einstellung. Und es ist eigentlich kommt es daher, dass man sich nicht höher fühlt, nicht besser fühlt, nicht wertvoller fühlt, lebenswerter fühlt als der andere, dem es jetzt eigentlich zufällig ja schlechter geht. Und dass man auch immer denkt, das könnte ich sein. Das könnte ich sein. Also ich könnte ja ganz genauso hilflos sein.
Wie ist das denn für Ihren Mann? Der war ja Psychologieprofessor. Sie haben auch bei ihm studiert. Er hat sehr viel gemalt. Sie haben 130 Ausstellungen, glaube ich, in Ihrem Haus gemacht. Ja, ja. Wie ist das für ihn, in dieser Hilflosigkeit zu sein?
Na, indem er zu mir gesagt hat, und das fand ich eben ganz rührend, er sagte, wenn es dir mal so schlecht geht, dann mache ich das auch für dich. Und er kann kaum aufstehen aus dem Bett, ne? Aber er würde mich dann auflegen, wenn es mir in 10 Jahren so schlecht geht. Also er will natürlich auch seine Würde bewahren. Und wenn hier ein Fernsehteam kommt, so wie es gewesen ist, so, dann möchte er immer gerne, dass wir auch in die Galerie gehen, in der noch 800 Bilder von ihm stehen. Er hat ja über 1300 gemalt. Also er möchte immer gerne auch sagen, ich bin noch da. Und das mache ich von vornherein, dass ich das dann auch immer beim Kaffeetrinken sage. Ich sage, nachher gehen wir dann noch runter und da freut er sich dann auch. Also er möchte seine Würde bewahren. Und vor kurzem war eine Dame da und im Rausgehen am Zaun hat sie zu mir gesagt, ohne dass ich sie natürlich danach gefragt habe, das ist schön, sie bewahren seine Würde, und hat sie gesagt. Und das, denke ich, ist für den anderen auch gut, also für den Hilfsbedürftigen. Es ist nicht so, dass er sich jetzt als jemand fühlt, der ausgestellt wird oder so, sondern als ich ihm aus dem Buch vorgelesen habe, hat er sich so gefreut, dass ihm auch ein bisschen die Tränen gekommen sind. So, weil er ist dann auch ein bisschen stolz und so, ja.
Sie erzählen ja in dem Buch auch, dass Ihnen von verschiedenen Seiten geraten wurde, Ihren Mann weg und damit auch aufzugeben. Ja. Sie haben ihn dann zu sich geholt und ihn wahrscheinlich damit ja auch am Leben gehalten. Ist das auch ein Plädoyer gegen diese Art des Abschiebens von alten, kranken Menschen, Ihr Buch?
Ja, erstmal zu sich geholt. Es war so, dass er 2 Wochen in der Palliativstation war, 2018, und von dort ein Dringlichkeitsantrag gegangen ist an das Hospiz. Wir haben uns das kurz angeguckt und er hat gesagt, gut, er würde dann gern malen, aber zu Hause würde er dann gerne hier übernachten. Also zu sich geholt bedeutet nur, ich habe ihn von der Palliativstation nicht ins Hospiz gegeben, sondern zurück nach Hause. Er ist mit dem Unterschied, also mit der Unterbrechung der Palliativstation von 2 Wochen, ist er ununterbrochen immer hier. Und mein Plädoyer ist, dass man sich einfach nur diesen Menschen, die so ihr Leben auch doch nutzt, also vielmehr, die auch wirklich anderen Menschen sehr geholfen haben. Also er hat hunderten Leuten Vorlesungen gehalten, Medizinern und Psychologen und so, und plötzlich kann er das nicht mehr und jetzt soll er in ein Heim abgeschoben werden, vielleicht noch in ein Zweibettzimmer oder so. Ich finde das so menschenfeindlich, allein das von den Gedanken. Und es ist ja nicht nur so, dass mir gesagt wird, muss ihn ins Heim geben oder es ist jetzt deine Entscheidung, da kannst du niemand um Hilfe beten, das ist deine Entscheidung, ihn ins Heim zu geben, sondern es wird mir ja sogar geraten, bestimmte Tabletten, die lebenserhaltend sind, einfach wegzulassen. Ja? Und ich habe ja ein Buch geschrieben über die Ermordung der Behinderten und Geisteskranken hier in Schwerin. Die Akten gibt es ja. Und da hat man genau dieses Denken gehabt. Das Denken, es gibt lebensunwertes Leben. Und das finde ich unglaublich, dass das in Deutschland noch da ist. Ja? Mit
Absolut.
Der Vergangenheit der sogenannten Euthanasie der Nazis.
Mhm. Sie machen ja auch Mut tatsächlich, wenn man das Buch liest, dann denkt man, man sollte sich wirklich vielleicht auch einfach mehr den eigenen Gefühlen trauen und nicht so der ärztlichen Expertise allein nur folgen. Aber Sie machen ja auch keinen Hehl draus, dass das doch auch für Sie sehr fordernd oft ist und Sie manchmal an Ihre Grenzen kommen. Was für eine Bedeutung hat denn das Schreiben da in dieser Lebenssituation für Sie?
Ja, das Schreiben, da habe ich mich ja jeden Tag drauf gefreut. Da wusste ich ja um 8 Uhr, wenn ich ins Bett gebracht habe, kann ich an meinen Laptop gehen. Und da konnte ich alles, was ich am Tag so gedacht habe und was ich auch traurig fand. Oder manchmal ist es einfach ganz furchtbar zu denken, dass man überhaupt nicht mehr spazieren gehen kann oder gar nicht mehr raus oder so, was ja alles so ist. Da habe ich das Schreiben für mich also sehr, sehr hilfreich empfunden. Also nicht nur, dass man es los wird, sondern dass man auch versucht, es literarisch zu gestalten. Und das Allerwichtigste für mich, ich schreibe ja seitdem ich 20 bin, jetzt bin ich 83, ist, dass man differenziert. Also durch das Schreiben bin ich gezwungen, die ganze Ambivalenz, die ich habe, auszudrücken. Und sonst wäre es ja vielleicht nur Traurigkeit oder es wäre nur Enttäuschung oder es wäre nur Überlastung oder es wäre nur so ein bisschen Harmonie, Illusion, wie wunderbar alles ist. Also diese ganze Ambivalenz, die man fühlt oder die ich gefühlt habe, konnte ich im Schreiben ausdrücken. Und jetzt kriege ich die ersten Rückmeldungen, die sagen, Mensch, man darf also auch geschafft sein. Man darf manchmal sogar den Tod des anderen wünschen als mögliche Erlösung von der gegenwärtigen Situation. Und man darf schlechtes Gewissen haben, man darf auch ärgerlich sein, man darf das alles. Hauptsache, man schafft es dem anderen, ein Leben zu ermöglichen, dass er selbst noch leben möchte. Ja?
Und also, dass sie selbst auch leben möchten. Ja, ne? Aber ja. Sie erzählen ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, auch nicht nur vom Alltag jetzt, sondern auch die Geschichte dieser großen Liebe. Welche ja. Rolle spielt denn diese Erinnerung? Inwiefern trägt sie das durch den Alltag?
Ja, das ist ja die Hauptwoge sozusagen. Dass ich sage, also ich bin auch gläubig und ich sage, das ist eben dieses Leben, was ich jetzt schildere und was ich auch immer weiß. Ich habe ja keine Gedächtnisstörung. Es ist ja alles vor mir und hier um mich rum ist eine wunderschöne Landschaft, lauter Bilder hängen an der Wand und lauter Bücher sind da. Also die ganze Kultur, die wir eigentlich zusammen auch eingeatmet haben, die ist noch da. Es ist alles da. Und dass man nicht nur von der Gegenwart lebt, sondern auch dieses ganze Leben, was bisher ist, einbezieht. Ja, also dass man Ja sagt. Im Grunde genommen geht es um ein Ja sagen, ohne sich als Opfer zu fühlen und dass man das, was eigentlich jetzt ist, das ist unheimlicher Reichtum. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil ja man ist immer gerade dabei, so ein bisschen zu resignieren und dann kommt was ganz, ganz Schönes. Dann denke ich, wenn ich es bloß nicht vergisst. Ja.
Aber das vermitteln Sie auch ganz toll in dem Buch, Helga Schubert. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute für Sie und für Ihren Mann.
Dankeschön.
Und das neue Buch von Helga Schubert ist unter dem Titel Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe bei DTV erschienen. Das hat 272 Seiten und kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Sie war Opernstar, Kurtisane und noch viel mehr und sie ist jetzt nach 400 Jahren auch bei uns als Dichterin zu entdecken. Die Römerin Margherita Costa wird in einem zweisprachigen Band von Christine Wunnecke vorgestellt, die ja selbst eine ziemlich außergewöhnliche Autorin ist. Die schöne Frau bedarf der Zügel nicht, ist der Titel dieses Buchs und Katharina Teutsch hat es gelesen. Erstmal vorweg, wer war eigentlich diese Margherita Costa?
Ja, Sie haben mir gerade schon einiges erwähnt. Sie war zusammen mit ihrer Schwester Cecca Operndiva in Venedig. Sie war äußerst erfolgreiche Poetin zu ihrer Zeit, Prosaistin, aber auch Stückeschreiberin. Sie hat ein Pferdeballett geschrieben auch, also so ein bisschen abseitige Genres bedient. Sie ging mit diesen Talenten beschlagen dann zeitweise bei den Medici ein und aus, auch bei verschiedenen Papstfamilien. Man muss wissen, diese Leute waren alle total lesesüchtig und da konnte sie natürlich mit ihren Lebensprallen, mit ihrer lebensprallen Literatur unheimlich punkten. Gleichzeitig war sie aber auch eine Außenseiterin, weil sie ihr Geld, wie man weiß, als Hure, als Kurtisane verdiente. Das war in Rom damals legal, das erfährt man alles aus dem sehr schönen Vorwort von Christine Wunnecke. Allerdings unter strengen Auflagen, unter anderem durften sich Huren keinem waffentragenden Mann nähern, also da habe ich auch was gelernt. Und das hat die Costa dann einfach gleich mal ignoriert, hat sich in einen kalabresischen Raubmörder verliebt und hat dann mit dem so eine total märchenhafte, so parvenühafte Karriere im Patronagesystem des Kulturbetriebs im hochbarocken Italien gemacht. Der wurde dann Auftragskiller im Vatikan und sie war dann so eine Leib- und Magendichterin der Medici.
Klingt ja schon selbst wie ein Roman, dieses Leben. Ist es denn gut ausgegangen oder wie ist es mit ihr zu Ende gegangen?
Wie es mit ihr zu Ende gegangen ist, das weiß man nicht so genau. Also ihre Spur verliert sich, glaube ich, so um 1750. Es gibt aber auch Gerüchte, dass sie 100 Jahre alt geworden sei. Also das weiß man nicht so genau, aber sie hat unheimlich viel veröffentlicht. Insgesamt 15 Bücher, die wenigsten darunter unter 700 Seiten. Davon hat natürlich Christine Wunnecke nur eine sehr kleine Auswahl zusammengestellt. Und zwar so ein bisschen nach ihrem persönlichen Lustprinzip. Sie hat sich einfach Sachen rausgesucht, die sie besonders gut, besonders interessant, besonders amüsant auch fand.
Also das ist jetzt sie hat natürlich keinen Roman geschrieben, sondern sie hat so eine Art Potpourri aus Texten auch von dieser Frau zusammengestellt.
Genau, und das ist einfach völlig verrückt, weil man wirklich das Gefühl hat, man hat eine Gedichtsammlung von Lady Gaga, die im 21. Jahrhundert veröffentlicht, vor sich. Also man muss sich überlegen, diese Texte sind 400 Jahre alt. Es geht da drin um hochfeministische Themen. Es gibt ein Langgedicht zum Beispiel, das handelt von Altersdiskriminierung von Frauen über 50 oder über 40. Damals war man ja früher alt, ja, wo sie den Frauen ganz dringend empfiehlt, den Schminktiegel wegzulegen und sich endlich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und sich nicht mehr zum Objekt der Männer zu machen. Es gibt ein Gedicht ganz knallhart über Femizid. Dann gibt es aber auch so Genres, die damals so in dieser Barockzeit eben irgendwie auch in waren. Ganz viel Groteskes, ganz viel so Obszönes. Es gibt ein Gedicht, da geht es um Sex mit einem Zwerg. Es gibt ein wunderbares Gedicht, da verliebt sich ein Buckliger in eine Schielende und dieser Dialog zwischen den beiden wird dann in so einem Briefroman dargestellt. Also ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben. Ich kann mal ganz kurz was zitieren.
Gerne, ja.
Also der Bucklige und die Schielende. Mein Blick von schiefer Pracht trifft kein gerades Ziel, weil ich gen Schultern schiel. Mein Auge schief zum Blicke eingerichtet, sieht ungerade dich gewichtet, das Feuer, das in deinem Buckel ist, ich schau's schief an, bis es mein Herz auffrisst.
Könnte auch von heute sein, fast.
Das könnte von heute sein.
Unglaublich modern. Liegt es vielleicht auch daran, dass Christine Wunicke das auch alles übersetzt hat?
Christine Wunicke hat es übersetzt. Es kommt ihr so ein bisschen zu Pass, dass sie schon mal ein Buch über einen Kastraten, der zur gleichen Zeit gelebt hat, also im hochbarocken Italien, geschrieben hat. Deswegen kennt sie die Zeit, sie kennt die Sprache ganz gut und sie hat es eben übersetzt und wie gesagt so ein bisschen nach ihren eigenen Interessen auch die Auswahl dann getroffen.
Aber sie klingt ganz begeistert und die Augen blitzen, also offenbar eine richtig tolle Entdeckung.
Ja, absolut toll. Diese Texte sind immerhin 400 Jahre alt und wie gesagt, ich habe selten sowas mit so einer Begeisterung gelesen aus dieser Zeit, weil alles darin hochaktuell ist. Und sie war eben auch selbst in so einer Paria-Situation. Sie war eben dann letzten Endes gehörte sie ja doch nicht zu diesen Kreisen dazu. Sie war da irgendwie wohl gelitten und ging da ein und aus, aber sie blieb eine Paria gestellt. Sie war Prostituierte. Sie hat ihr eigenes Geld im Rom damals verdient. Es war steuerpflichtig. Es war legal in Rom. Aber sie war natürlich auch eine gesellschaftliche Außenseiterin dadurch. Sie war übrigens auch Mutter, hatte wohl mit diesem Raubmörder mehrere Kinder. Also sie schreibt auch über ihr Mutterdasein, ihre Mutterleiden. Es ist wirklich das Leben einer modernen Frau, man kann es nicht anders sagen. Und es ist wunderbar, dass Christine Wunicke das zugänglich macht und eben auch mit diesem wunderbaren Vorwort versehen hat, aus dem man eine ganze Menge auch über die Zeit lernen kann.
Also offenbar eine echte Entdeckung. Katharina Teutsch war das über Margherita Costa. Die schöne Frau bedarf der Zügel nicht. Porträt, Werkauswahl und Übersetzung von Christine Wunicke. So ist dieses Buch betitelt und erschienen ist es beim Bärenberg Verlag und es kostet 30 Euro. Tauben im Gras von Wolfgang Köppen, das ist ein Klassiker der Nachkriegsliteratur und seit vielen Jahren Schullektüre. Aber genau dagegen hat jetzt die Deutsch- und Englischlehrerin Jasmin Blond eine Petition gestartet mit der Begründung, die Sprache Köppens sei rassistisch, weil immer wieder das N-Wort im Text auftauche und das weder kommentiert noch erläutert werde. Die Ulmer Lehrerin hat sich sogar beurlauben lassen, um den Roman nicht im Unterricht durchnehmen zu müssen. Ich bin jetzt mit Andrea Geier verbunden, sie ist Professorin für neuere deutsche Literatur und Genderforschung an der Uni in Trier. Guten Tag, Frau Geier.
Hallo.
Bevor wir quasi in die Diskussion einsteigen, lassen Sie uns mal kurz das Buch anschauen, um das es da eigentlich geht. Tauben im Gras von Wolfgang Köppen ist ein wichtiges, viel besprochenes Buch. Worum geht's da? Warum lesen das heute Kinder im Unterricht?
Ja, Kinder, also eher Jugendliche. Und junge Erwachsene. Genau, es ist ein Buch, das die Nachkriegszeit, sondern zeitdiagnostisch, zeitkritisch beschreibt. Es geht um die junge Bundesrepublik und eben die Nachkriegszeit. Das Tauben im Gras 1951 erschienen ist Teil einer Trilogie, dann von 1953 und 1954. Treibhaus und Tod in Rom. Und das gilt als ein Text, der wirklich auch die Nachwirkungen der NS-Zeit beschreibt in der jungen Bundesrepublik und der in einem modernen Stil und Erzählverfahren gestaltet ist, das durchaus anspruchsvoll ist. Deswegen ist es wirklich jetzt nicht für Kinder, sondern für Jugendliche und auf also jeden Fall für junge Erwachsene. Deswegen jetzt eben auch Abiturstoff, genau.
Genau, Oberstufe. Aber Jasmin Blund, diese Lehrerin, sagt jetzt, sie will das nicht unterrichten. Da kommt immer wieder das N-Wort vor, das sei rassistisch. Können Sie Ihre Einwände gegen den Text nachvollziehen?
Ich kann sie als individuelle Perspektive auf jeden Fall nachvollziehen und ich habe mich sehr gewundert über die sehr kritischen bis hämischen bis wirklich Unverständnis Bemerkungen, die sozusagen gesagt haben, ja, die versteht das ganz falsch oder ist eine ganz falsche Perspektive. Ich finde es wichtig, erstmal empathisch wahrzunehmen, dass hier ein Problem besteht und dass eine einzelne Person eine für sich individuelle, sehr radikale Lösung gefunden hat, die ja darauf verweist, dass wir ein Problem an der Schule haben, dass wir hier einen Aufhandlungsbedarf haben über die Art und Weise, wie ein Text, der als Rassismus kritisch gilt und so auch besprochen werden soll, wie das eigentlich tatsächlich gemacht werden kann. Und dass es nicht reicht zu sagen, ja, aber da wird doch zeitgenössische Rassismen auch kritisch ausgestellt, sondern dass man viel genauer überlegen muss, welche Wirkung Sprache hat und wie man das dann im Unterricht behandelt.
Aber das ist ja jetzt nicht das erste Beispiel, das wir haben. Also wird ja immer wieder auch über Kinderbücher gesprochen in dem Zusammenhang. Pippi Langstrumpf, Jim Knopf oder auch die Romane von Karl May waren erst kürzlich wieder Diskussionsstoff. Kann es denn auch sein, dass eben, wenn das so im historischen Zusammenhang ist, das N-Wort auch eine berechtigte Funktion haben kann? Und wenn, dann wann?
Ja, ich würde hier tatsächlich den Kinderbüchern nochmal und Bücher, die man vorliest oder die tatsächlich sehr junge Menschen lesen, nochmal unterscheiden von Texten, die eben für Erwachsene bestimmt sind. Sozusagen mit Umschriften von Texten tue ich mich als Literaturwissenschaftlerin schwer, nicht jetzt im Hinblick auf Kinderbücher, das ist immer schon gemacht worden in ganz unterschiedlichen Kontexten, diese Skandalisierungen, dass zum Beispiel bei Pippi Langstrumpf einzelne Begriffe verändert worden sind, die finde ich sozusagen nicht berechtigt. Bei Literatur für Erwachsene, die sozusagen, wo es ja darum geht, sich auch mit Rassismus kritisch auseinanderzusetzen, haben wir nochmal eine andere Ausgangslage. Ich finde den Appell, den Jasmin Blunt jetzt gesetzt hat, nämlich zu sagen, wir haben da einen Aushandlungsbedarf. So einfach darf es sich Schule nicht machen, dass sie sagt, aber das ist doch rassismuskritisch. Also ist mir egal, wie auf rassistische Sprache, die in diesem eben auch notwendigerweise, aber vielleicht auch nicht notwendig so häufig wiederholt wird. Wir haben da einen Aushandlungsbedarf und dem müssen wir uns stellen. Und sie hat jetzt eine radikale Lösung sozusagen für sich gefunden, die ja nicht eine Gesamtlösung sein kann. Das heißt, ich fände es wichtig, hier diese Appellcharakter, so würde ich das erstmal nennen. Hier hat jemand eine Aktion gestartet und hat gesagt, wir haben hier ein Problem und darüber müssen wir jetzt sprechen. Es gibt überhaupt noch keine Praxen, tatsächlich eingeübte Praxen im Literaturunterricht, wie man mit den Effekten von rassistischer Sprache, auch wenn sie im Kontext von Rassismus auftauchen, rassismus sensibel und umgehen kann im Unterricht. Da gibt es ganz unterschiedliche Vorschläge. Da gibt es von Auslassung, was jetzt nicht wirklich eine Option ist, wenn man diese Texte behandeln will, bis hin zur Frage, ja, wie thematisiere ich das dann aber eigentlich im Gespräch, damit ich nicht andauernd im unterrichtlichen Gespräch selber rassistische Sprache reproduziere. Das ist ein komplexes Themenfeld in didaktischer Hinsicht. Und das hat tatsächlich erstmal einen Aushandlungsbedarf. Und wir haben hier ein großes Informationsdefizit. Wie wird denn dieser Text in der Schule momentan rassismuskritisch überhaupt thematisiert? Und da finde ich es wichtig, diesen Appell ernst zu nehmen und zu sagen, das ist Aufgabe des Unterrichts, sich dem zu stellen. Und bevor man einfach sagt, das Problem ist damit erledigt, dass ich sage, aber es ist doch rassismuskritisch gemeint, sollte Bildungspolitik jetzt erstmal vielleicht die Stopptaste drücken und sagen, wir versuchen dieses Informationsdefizit, was wir haben, zu füllen. Wir machen mal eine Abfrage, wie wird denn dieser Text im Abiturkontext behandelt? Was sind denn die Lernziele tatsächlich? Wie wird mit Schwarz-Weiß-Dichotomien, mit Diskriminierungserfahrung, welche Aufgabenstellungen gibt es dazu? Wie soll das unterrichtliche Gespräch stattfinden? Und von da aus nochmal tatsächlich dann überlegen, ist das ein geeigneter Text auch gerade fürs Abitur?
Und wahrscheinlich auch könnten ja die Verlage was beisteuern, indem sie eben solche Bücher auch gut kommentieren, also kritische Ausgaben machen mit vielen Fußnoten und Anmerkungen. Das ist ja sicher auch viel schon der Fall, aber dass man das einfach auch noch mehr macht.
Also auf jeden Fall sind Unterrichtsmaterialien die ganz zentrale Baustelle, ob es unbedingt sozusagen Textkommentierungen sein muss. Die sozusagen Kommentierung und Erläuterung ist ja selber auch Aufgabe des Unterrichts, aber die Materialien dafür müssen natürlich auch LehrerInnen an die Hand gegeben werden. Und da, glaube ich, haben wir ein großes Defizit. Und ich bin ehrlich enttäuscht von einer Bildungspolitik, die es sich so einfach macht, dass sie sagt, ja, aber Texte sind rassismuskritisch gemeint, also haben wir das doch quasi damit schon erledigt. Das ist der Anfang, der Ausgangspunkt einer Diskussion und auf gar keinen Fall der Schlusspunkt.
Andrea Geier, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute.